Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute über die Oscarverleihung 2020 und geben unsere Tipps ab für die einzelnen Kategorien. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Oscarpalava 2020. Willkommen bei Filmpalava. Wir schnacken heute über die Oscars, geben ein paar Hintergrundinfos, sagen, was wir gut und schlecht finden daran und haben dann noch so ein kleines Wettspiel, wo wir tippen, wer wohl gewinnen wird. Und das wird dann irgendwann demnächst aufgelöst. Die Oscars sind
am 7.2., glaube ich.
7.2.
Also in der Nacht vom Sonntag auf Montag nächste Woche.
Dann wird es
aber
der
dann ist 9.2.
Meine ich doch. Ja. Tatsächlich hatte ich den 9.2. im Kopf. Ich habe aber gedacht, das ist 7 Tage von heute. Hab dann gerechnet, weil ich weiß, dass heute der 2.2. ist. Klar, 2 plus 7.
7.
Wie wichtig ist es in deinem Job, dass du richtig rechnest?
Es ist der essentielle Skill, den ich haben muss.
Wollte ich gerade wissen, ja.
Perfekt. Ja, hallo erstmal.
Ja, genau, hallo. Wie immer dabei der Niklas und der Marcel ist auch wieder hier.
Ja, ist richtig. Ich muss eure traute Zweisamkeit, die ihr letztens so schön zelebriert habt, leider stören.
Oh, du hast gehört?
Ja, natürlich habe ich gehört.
Ich freue mich immer, wenn du dabei bist.
Ja, du hast es noch so nachgefügt, so wie so ein kleines Kind, das man noch so einen Süßigkeitenbonbon hinterher wirft, nachdem man es verkloppt hat.
Genau so.
Du hast Scheiße gebaut, bam! Oh, okay, jetzt blutet's. Ja, komm, kriegst du noch eine Süßigkeit.
Sind das deine pädagogischen Tipps?
Das sind meine pädagogischen Tipps. Ich werde übrigens auch Lehrer, also auch ich bringe die nötigen Skills mit.
Immer viele Süßigkeiten dabei, dann läuft es.
Genau.
Also haben wir schon mal festgestellt.
Und eine Faust.
Für unsere Hauptberufe haben wir alle die nötigen Skills.
Es läuft.
Dann kümmern wir mal uns um unser Hobby hier.
Und das Hobby, das wird jetzt bald unser Hauptberuf.
Okay.
Weil wir halt keine Skills haben.
Ja. Alles klar.
Marcel, erzähl uns doch mal ein paar Hintergrundfacts von den Oscars.
Also erstmal interessant ist ja, dass die Oscars eigentlich offiziell Academy Award heißen. Und die erste Verleihung war 1929. Und der allererste verliehene Oscar ging übrigens an den deutschen Schauspieler Emil Jannings, wenn man das noch nicht wusste.
Wusste ich bis dato auch noch nicht. Und der Film dazu ist leider verloren gegangen übrigens.
Was? Der Film ist einfach verloren gegangen?
Ja, da gab es irgendwie, also alle Kopien sind davon weg. Den kann man nicht mehr gucken.
Aber finde ich schon mal cool, dass die Deutschen direkt den ersten Titel abgeräumt haben.
So nämlich.
Ja.
So läuft das.
Was ich ganz interessant fand, ist, dass die erst ab 1941 geheim sind vor der Verleihung. Also davor wussten die schon bereits, was sie kriegen, wenn die da hingegangen sind. Ich weiß nicht, ob der Zweite Weltkrieg daran was geändert hat, dass das 1941 geändert wurde.
Lass das mal geheim machen.
Aber
ich meine, gut, du hast ja dann vorher, es gibt ja auch andere Galen, wo du schon vorher weißt, wer gewinnt und du einfach nur zur Preisverleihung quasi gehst.
Genau, ja.
Es ist ja auch, ich sag mal so, bei anderen Awards geht ja auch immer wieder das Gerücht rum, dass sie eigentlich gekauft werden können, zum Beispiel bei den Golden Globes. Ich weiß nicht, wie krass diese Gerüchte bei den Oscars sind, ich glaube nicht ganz so stark, aber ganz so geheim sind die bei anderen Awards dann auch nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee. Ich meine, die ganzen Leute, die abgestimmt haben, die reden ja auch irgendwie miteinander. Irgendwie wird da schon so eine Tendenz rauskommen.
Hm. Gibt es irgendwie so eine Doodle-Umfrage, die wissen schon vorher, wer gewinnt.
Ist auf jeden Fall sinnvoll, war es vor 1941, die mussten nicht alle eine Dankesrede vorbereiten.
Ja, das stimmt.
Und du bist nicht mit diesem aufgeregten Gefühl dahingegangen. Du wusstest, ja, ich wurde nominiert, aber ich habe hier nicht gewonnen.
Ja.
Come on, hit the vodka. Du musst heute nicht auf die Bühne.
Bin nur zum Abschießen hier.
Ja.
Ja, sonst wichtig ist noch, es gibt 24 Kategorien. Kann man sich merken, wie die Adventskalender-Tage. Kann man auch lassen. Und es gibt noch so 6 Ehren-Oscars.
Also an Nikolaus quasi gibt es dann.
Oh, der Marcel, ja. Danke, dass du das Beispiel weiterführst. Dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Genau, es gibt 6 Ehren-Oscars, die werden aber unregelmäßig, sage ich mal, vergeben. Das ist teilweise für nochmal irgendwelche Schauspieler, die auch schon gestorben sind oder Filmemacher. Und ja.
Ja, interessant ist vielleicht auch noch, dass es die meisten Nominierungen für die Filme Alles über Eva, ein ganz alter Film von 1950, Titanic und La La Land tatsächlich gab, mit jeweils 14 Nominierungen. und dass die erfolgreichsten Filme, was dann letztendlich auch die Gewinne angeht, Herr der Ringe 3, Titanic und Ben-Hur sind mit jeweils 11 Auszeichnungen.
11 ist echt schon eine Ansage.
Das ist echt das ist richtig viel. Viel, ja.
Wie viel hat sie vom Winde verweht?
10. Auszeichnungen.
Ah, krass.
Also okay. knapp vorbei. Aber ich finde zum Beispiel spannend, ne, dass Herr der Ringe 3 und Ben-Hur ja scheinbar unter 14 Nominierungen hatten, logischerweise, ja. Mhm. aber 11 Auszeichnungen bekommen haben. Das heißt, die haben quasi in allem, wo sie nominiert waren, auch gewonnen.
Ja, die haben es effizient gemacht.
Allerdings, ja.
Die haben denen einfach gesagt, so, wenn wir nicht, also wir wollen keine Kategorie, wo wir nominiert werden und nicht gewinnen.
Ja, Niklas, möchtest du uns mal was über das Nominierungsverfahren erzählen vielleicht?
Ja, es ist ja tatsächlich nicht ganz uninteressant geworden durch die große Netflix-Diskussion in den letzten Jahren, weil der ein oder andere wird schon festgestellt haben, dass Netflix also halbwegs bei den Oscars angekommen ist, was nicht ganz selbstverständlich ist, denn ein Film muss, damit er sich für die Oscars überhaupt qualifiziert, in Kinos in L.A. gezeigt werden, und zwar zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember. Was für Netflix-Filme natürlich bedeutet, sie müssen neben ihrem Netflix-Release auch einen Kino-Release haben. Was zu zum Beispiel so Phänomenen führt wie Irishman, die in irgendwelchen Independent-Kinos laufen. Oder auch Parasite ist das falsche Beispiel. Ist Marriage Story muss dann ja auch in Kinos gelaufen sein.
Ja, muss. Ja. Genau, ja. Ja. Es muss ja, ich glaube gar nicht, dass viele Kinos das sein müssen, aber prinzipiell kannst du ja einfach eine Privatvorstellung, eine fette machen.
Ich glaube,
oder es, eine gibt, öffentliche
es gibt, so, muss es gibt auch sein, so eine oder? Mindestanzahl, glaube ich. Also es müssen ja. irgendwie so, ich weiß nicht, über einen bestimmten Zeitraum 10 Kinos gewesen sein oder sowas.
Aber das kriegt man in L.A., glaube ich, ganz gut hin.
Ja, und ich finde es interessant, dass tatsächlich, können wir später vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber dass die Netflix-Filme tatsächlich jetzt in den Oscars richtig angekommen sind. Vor aber zwei Jahren,
richtig.
Vor zwei ja. Jahren war das noch eine Riesendiskussion. Das war jetzt noch, als es um Roma ging. Da hieß es noch, ja, ist ein Netflix-Film, der hat eigentlich keine Chancen. Und jetzt ist das eigentlich zur Selbstverständlichkeit schon geworden.
Ja, oder viele meinten ja auch, dass Netflix-Filme da nichts zu suchen haben.
Ja, das
was ja einfach Quatsch ist.
Was einfach Quatsch ist, ne?
Ja. Finde ich auch. Das sind wir, glaube ich, einer Meinung.
Ja, aber es gibt auch so Mindestanforderungen an das Format von dem Film, ne? Weißt du das, Tobi?
Nee, das kannst du ruhig machen.
Also, ich sag, er muss halt länger sein als 40 Minuten und im 35 oder 70 Millimeter Format, was sich wahrscheinlich noch auf die, wie heißen sie noch gleich, die Bänder bezieht.
Ja.
Yeah. Die Diagonalen von den einzelnen Bildern. Und es muss mindestens, das ist interessant, es muss 24 bis 48 Frames per Second haben.
Ich weiß gar nicht, warum das eine
das Kategorie. Seltsame Bedingung, ne?
Ja, ja. Ich finde vor allem die hoch, also dass es nur bis 48 sein darf, das finde ich interessant. Weil 24 ist ja logisch, damit du das Bild flüssig siehst. Ja. Das ist ja die Mindestanforderung. Aber dass es da so eine Limitierung nach oben gibt, das wusste ich jetzt auch nicht.
Wusste ich auch nicht, ja.
Vielleicht wollten sie Peter Jackson davon abhalten, dass er noch mehr Frames in der Hobbit packt.
Stimmt.
Wir haben gesagt, ja, 48 reichen jetzt wirklich.
Aber wie ist denn das mit Slow-Motion-Einstellungen zum Beispiel? Ne? Die werden ja mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommen, die dann irgendwie 200 Bilder pro Sekunde aufnehmen, damit du es halt hart runter reduzieren
aber
kannst.
Abgespielt, aber es wird gezeigt mit dann nur 48 Frames.
Oder ja, 20 Frames. Ja gut, im Endeffekt ist ja auch nur wichtig, wie du es auswirfst. Ne? Wenn du es exportierst mit 30 Frames per Second, dann ist ja egal, wie es vorher aufgenommen wurde.
Aber es ist ja tatsächlich so, dass Slow Motion deswegen mit so vielen Frames aufgenommen wird, damit es im Endeffekt mit
24
Frames pro Sekunde zeigen kann,
ohne dass es zu abgehackt wird. Aber es ist ja dann flexibel. Du musst ja nicht auf 24 Frames runtergehen. Wenn das mit 200 Frames per Second aufnimmt, kannst du ja auch nur die halbe Geschwindigkeit nehmen und bist immer noch bei 100 Frames.
Das stimmt.
Ne, du musst ja nicht das Maximum rausholen.
Aber ich kann nicht
zu den Oscars. Ja doch, weil die es ja dann exportieren in einem anderen Format.
Ja, okay.
Also im Schnitt hat die Szene, die Stelle dann vielleicht 100 Frames, aber die exportieren dann den kompletten Film mit 24 Frames per Second.
Aber ich wette, das machen die nicht so, Marcel. Weil wenn du den Film nämlich im Vorschau-Modus guckst beim Cutten, hättest du den harten Cut zwischen 24 Frames und 100 Frames auf einmal. Und das würde, also wenn du es so gegenguckst, weißt du, dann würde das, glaube ich, super strange wirken. Ich glaube, die formatieren das dann direkt in 24
Frames. Das kann sein, dass die es dann direkt umformatieren.
Das kann auch sein. Das ist super easy.
Ja, ja.
Also ja.
Aber interessant auf jeden Fall.
Ja, weiter geht's mit der Academy. Und zwar sind das insgesamt ungefähr so 7000 Filmschaffende aus allen möglichen Kategorien, also von Schauspielern, Regisseuren, alles mögliche dabei. Die sind von irgendeinem Kongress, sag ich mal, werden die irgendwie eingeladen. Und da weiß man auch nicht genau, wie das funktioniert. Zum Großteil sind die auch geheim, also man kennt jetzt nicht alle da. Aber aus Deutschland sind beispielsweise dabei Fatih Akin, Diane Krüger und Daniel Brühl. Das sind so Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat.
Diane Krüger.
Kennst du nicht?
Doch, klar kenne ich die. Ich überlege, ob ich
gut finde, dass sie dabei ist. Ich weiß noch nicht, wie es dazu kommt, dass die dabei sind und keine anderen. Also es sind ja auch andere noch, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber naja.
Das ist schon interessant. Mich würde mal interessieren, wenn man in diese so Mitglied von der Academy wird. Ob man einfach gefragt wird irgendwann oder ob man sich dann bewerben muss.
Wenn du einfach berühmt genug bist, kriegst du eine. Also kriegst du eine Anfrage dann, ja.
Ja. Ja, im Prinzip läuft das dann so ab, dass jeder seine seine persönlichen 10 besten Filme oder eben Personen, es gibt ja verschiedene Kategorien der Nominierung, nennt. Und alle müssen dabei für bester Film stimmen. Ansonsten wird es mal ein bisschen aufgeteilt, nämlich dass quasi nur Regisseure andere Regisseure sozusagen nominieren und Schnitttechniker, Schnitttechniker etc. Also es wird dann ein bisschen aufgesplittet, dass wirklich nur die Leute nominieren, die auch in der Kategorie Ahnung davon haben.
Finde ich auch sinnvoll.
Genau.
Ich dachte, mag ich mich geirrt haben, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die das tatsächlich geändert haben. Dass mittlerweile. Ach nee. Nee, okay, sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. Nee, ich hatte tatsächlich im Kopf, dass die jetzt teilweise auch für die anderen Kategorien eingeführt haben, dass da alle mit, also da sehr viel mehr mit abstimmen dürfen, weil.
Abstimmen am Ende ja, aber nicht nominieren.
Okay.
Achso. Das ist ja ein Unterschied, ob du nominierst oder abstimmst, ist ja ein.
Ah, okay, genau. Also da ist die dürfen das nicht nominieren. Die dürfen nicht nominieren, aber im Endeffekt trotzdem abstimmen. Weil da habe ich nämlich eine Kontroverse gehört, dass bei diesen technischen Kategorien viele diese nominierten Filme im Endeffekt dann gar nicht gesehen haben und trotzdem abstimmen dürfen.
Ja, ja. Kommen wir gleich zu, da nimmst du jetzt was vorweg, aber ja, ganz sicher. Oh.
Ja, aber passt gerade gut.
Ja, was gibt's, genau, dann gibt's auch für so ein paar Kategorien spezielle Verfahren, also Kurzfilm, Dokumentation, das ist irgendwie ein bisschen anders zum Teil geregelt. Mhm. Ja, wie viele Filme werden denn nominiert oder wie viele Personen, Niklas?
Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Fakt, der geändert wurde in den letzten Jahren, ne? Also es waren früher, glaube ich, in jeder Kategorie 5.
Ja, genau, das ist nicht ganz konstant immer. Ja.
Aber nicht, also 4 bis 5 oder so, also dieses Jahr sind es, glaube ich, über 5, außer bei bester Film, da sind es 8. Natürlich mit dem Hintergedanken wahrscheinlich, damit sie mehr ehren wollen, also dass, damit sie nicht so viele ausschließen wollen bei der Nominierung.
Obwohl, ich sehe gerade 9 oder vielleicht sind es auch 9.
Tatsächlich sind es 9. Aber da sind sie anscheinend bei bester Film ein bisschen flexibler, einfach weil sie da größere Spannbreite an Filmen mit der Nominierung ehren wollen für bester Film. Und wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass sie ihre, sag ich mal, Points von der Diversitätsskala abdecken wollen mit möglichst vielen
Filmen. Das würde wahrscheinlich auch da reinspielen, ja.
Ist einfacher mit 9 Filmen als mit 5.
Um nämlich mal ganz kurz, apropos Diversität, die haben 2012 wurde so eine Studie gemacht, wo mal, sag ich mal, die ganzen Academy-Mitglieder, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich alle reingenommen haben oder irgendeine Bandbreite nur, aber auf jeden Fall sind 94% von denen weiß. Waren zu dem Zeitpunkt 77% männlich und der Altersdurchschnitt lag bei 62 Jahren. Das finde ich alles sind nicht wirklich vorzeigbare Zahlen und die haben dann auch in den nächsten Jahren mit viel Publicity so sehr öffentlich nominiert, dass dann auch mehr Farbige und mehr Frauen und alles Mögliche da reinkommen. Aber ich finde es an sich 94% weiß, finde ich schon mal eine Katastrophe.
Es hängt so ein bisschen an der Frage, die ich eben gestellt habe, wie man in diese Academy wirklich reinkommt, ne?
Genau.
Weil das hatte ja früher wirklich so ein bisschen das Feeling, dass die einfach so ein Club sind von alten weißen Männern.
Ja, genau.
Die einfach die Filme ehren, wo sie Bock drauf haben.
Ja, aber das wird sich hoffentlich einfach mit der Zeit ein bisschen selbst regulieren, denke ich mal.
Ich denke auch. Gerade durch die ganzen Medien.
Ja, aber was Niklas gerade schon angesprochen hatte und was ja auch halt tatsächlich ganz interessant ist oder diskutabel, dass im Endeffekt dann alle Mitglieder ja Zeit bekommen, sich die Filme anzuschauen. Und dann auch für alle Kategorien abstimmen dürfen, obwohl sie sich natürlich wahrscheinlich nicht alle Filme angucken.
Nee, mit
und
Sicherheit nicht.
Also, weil das wäre ja auch ein enormer Zeitaufwand und die sind ja wahrscheinlich doch auch alle relativ beschäftigt und werden sich mit Sicherheit nicht alles davon angucken, aber dürfen trotzdem für alles abstimmen. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob das so sinnvoll ist oder nicht, aber so ist auf jeden Fall die Regelung aktuell.
Ist eine interessante Parallele zum Volksentscheid in der Politik, finde ich. Wenn du Themen hast, wo das ganze Volk entscheiden darf,
obwohl auch
alle abstimmen.
Ja, obwohl ganz viele keinen Plan haben.
Wo höchstwahrscheinlich ganz viele keinen Plan haben, ja.
Ja, das ist leider wahr.
Aber ich finde es tatsächlich auch bei den Oscars, finde ich das kritisch. Weil ich glaube, dass gerade in den Kategorien wie beste Dokumentation, Editing, Tonschnitt Und dann können die nominiert haben, wen die wollen. Also klar, die Leute, die nominieren, verhindern quasi, dass kompletter Bullshit da gewählt wird,
ja,
weil die halt gute Nominierungen machen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass die Ergebnisse sich sehr unterscheiden würden, wenn nur die Fachmänner auch wirklich wählen dürften.
Mit Sicherheit, glaube ich auch.
Das mag, fände ich auch
also irgendwie
sinnvoll, aber ist irgendwie da nicht so geregelt.
Ja. Gut, okay, wollen wir noch kurz ein bisschen so auf Pros, Kontras eingehen und dann nochmal ganz konkret in die Nominierungen vielleicht reingehen, dass wir da...
Das können wir sehr gerne machen. Ein guter Vorschlag,
Marcel. Dankeschön, Tobi.
Ja, was findet ihr denn, sagen wir, starten wir mal, was ist cool an den Oscars? Was habt ihr da so?
Also ich finde ganz cool an den Oscars erstmal, dass man immer so einmal im Jahr nochmal diese Gelegenheit hat, dass man sagen kann, okay, jetzt schaue ich nochmal, was im letzten Filmjahr alles passiert ist. Und man kriegt so ein, also das ist ein bisschen getrübt von diesem üblichen Oscar-Baiting. Aber es ist nochmal eine schöne Gelegenheit, das Jahr so verstreichen zu lassen, finde ich. Und dafür sind die Oscars ganz gut. Aber ich muss persönlich sagen, dass die in meiner Wichtigkeit, wie ich die wahrnehme, nachgelassen haben über die letzten Jahre. Also erstmal jetzt meine persönliche Meinung, was so das Coolste an den Oscars ist.
Also du guckst die nicht mehr mittlerweile?
Ich gucke die tatsächlich nicht mehr. Ich gehe einfach am nächsten Morgen ins Internet, lese die Liste kurz durch, wer gewonnen hat, habe dann entweder einen Wutausbruch oder freue mich und dann ist das für mich erledigt. Ja. Ja. Das ist meine Oscar-Erfahrung ganz tatsächlich. Und mir ist die Zeit auch zu schade. Ich gebe nicht 8 Stunden oder 9 Stunden für die paar Namen, die ich hören will. So, dann lese ich lieber am nächsten Morgen die Liste.
Vor allem da finde ich die Verleihungen nicht mehr. Also ich finde, da fehlt einfach so ein bisschen die Action und die Unterhaltung. Das ist schon cool, die alle zu sehen. Aber mir reicht da auch tatsächlich mittlerweile einfach so ein halbes Stunden Recap und fertig. Ja. Wie ist es bei dir, Marcel?
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Jahr nochmal gucken soll. Ich habe es jetzt die letzten 1-2 Jahre auch nicht mehr gesehen, oder das letzte Jahr zumindest nicht. Jetzt ist es ja auch so, jetzt behalten sie ja das Konzept bei, dass sie es quasi ohne festen Host machen. Mhm. Ja, macht es, finde ich, auch nicht unbedingt einfacher. So, man hat irgendwie eine Person, die durch den Abend leitet, das fehlt jetzt halt auch. Ich meine, es war okay, aber es ist halt so eine Sache. Und ansonsten finde ich es aber schon ganz interessant, gerade halt die großen Kategorien so quasi live zu sehen, weil es mich dann schon interessiert. Mhm. Aber es ist schon richtig, das Problem ist auch, es war ja früher, glaube ich, so, dass die ganzen kleinen Kategorien am Anfang kamen und dann die fetten am Ende. Das ist zum Teil noch ein bisschen so, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon so, dass die auch mal so einen besten Hauptdarsteller so am Ende des ersten Drittels einstreuen. So, dass du halt eigentlich...
Die ganzen Leute erst am Ende eingeschaltet.
Genau, dass du halt eigentlich wirklich die komplette Zeit gucken musst, weil du nicht weißt genau, wann die Kategorie kommt, die dich jetzt interessiert.
Ja.
Und das ist halt echt, wie du schon sagst, der Zeitaufwand ist schon enorm. Also
ja, das ist auch die Motivation dahinter, ist ganz klar Kommerzialisierung. Also sie wollen, dass du die ganze Zeit dranbleibst, damit die Werbepausen von denen
mehr Geld
einbringen.
Ja. Und ganz klar.
Da siehst du, dass die Verleihung an sich halt mittlerweile zum Produkt geworden ist und es nicht mehr darum geht, dass Leute, die richtig Ahnung haben, den Film schaffen und dann die Preise verleihen.
Das ist echt ein großer Kritikpunkt, finde ich auch, ja.
Naja. Aber es hat schon ein paar coole Vorteile, coole Pros. Aber,
ja, ich meine, es ist halt nach wie vor eigentlich dann so am Ende doch noch der größte Filmpreis. Der hat die meisten Leute erreicht. Ja. So, ne, die Goldene Palme in Cannes und sowas, das kennen dann ein paar Leute, die gucken das auch. Die Golden Globes kennen auch ein paar, die sind dann schon etwas größer. Aber die Oscars, die sagen irgendwie jedem was.
Genau, die kommen auch komplett bei den Medien an und bei allen Leuten eigentlich.
Genau.
Ich habe auch das Gefühl, dass das in Amerika noch viel krasser ist als hier. Also ich glaube, wenn du da ein Academy Award Nominee oder Winner bist, dann bist du der Shit. Weißt du, die sind ja generell so ein bisschen mehr auf dieses, wenn du deinen Super Bowl gewonnen hast und die Ringe hast, dann bist du der Ultimative. Und dann geht es nur noch darum, wie viele du hast. Und ich glaube, in Amerika ist noch ein bisschen ausgeprägter, dass wenn du einen Oscar wirklich hast, dass du dann quasi es geschafft hast als Schauspieler. Also dann bist du wirklich
was. Ist so, ja, das stimmt schon.
Ich muss gerade lachen, weil ich hier noch ein schönes Kontra von Tobi lese. Möchtest du da mal was zu sagen über ProSieben?
Muss ich eben auch lachen, weil ich die Notiz gelesen habe.
Ja, das lief doch sonst immer, meine ich, auf ProSieben, wenn man die Oscars geguckt hat. Ja,
tatsächlich.
Und ich finde, also ProSieben erstmal ist Sender, ja, macht seine coolen Serien, aber alles andere finde ich eher furchtbar. Und ich fand es dann immer ganz schrecklich, dass diese ganzen Kleiderchecks von diesen, meistens waren das, ganz furchtbare Leute, fand ich, die dann diese Kleider bewertet haben und was die für einen Anzug haben. Und ich dachte mir, Boah, das will ich überhaupt nicht gucken. Ja. Das ist einfach nur komplett auf dieses ProSieben.
Das war immer die TAF-Moderatorin, ne?
Ja.
Die hat Carmen Day oder sowas. Die hat doch den Carmen Day geheiratet.
Ja, ja.
Boah, fand ich das furchtbar. Aber ja, deshalb hatte ich es mir aufgeschrieben. Ja. Aber ich wollte noch ein großes Pro sagen, was ich nämlich eigentlich cool finde, oder vor allem, wo man sich jetzt, wenn man sich mehr mit Filmen beschäftigt, was dann cool ist, dass jetzt nicht einfach nur bester Film, bester Schauspieler nominiert wird, sondern auch mal die ganzen Leute hinter der Kamera drankommen. Auf jeden also, Fall. Weil das ja eine riesen Spanne an Menschen, die alle, glaube ich, sage ich mal, einen ziemlich coolen Job oft machen und dass die auch mal geehrt werden, weil das kommt bei den meisten Leuten, glaube ich, nicht an. Und selbst viele, die die Oscars gucken, sage ich mal, gucken das nicht oder achten da nicht drauf, denen ist dann egal, wer den Schnitt hat, weil die da keine Ahnung von haben.
Ja.
Das ist ja auch okay, aber für die Leute, die dann Ahnung davon haben oder die es interessiert, finde ich es cool, dass die geehrt werden.
Da stimme ich
großer, dir. Das ist halt ein großer positiver Punkt.
Ja, das ist wahrscheinlich sogar der größte.
Ja.
Ja.
Und es ist dann auch immer ein bisschen schade, dass sie so schnell abgewürgt werden. Weil natürlich, du denkst dann auch, also so als Casual, ich kenne das ja auch, wenn du die Oscar-Verleihung guckst, also vor ein paar Jahren war ich dann auch noch so, ja komm, jetzt den genauen Unterschied zwischen besten Ton und besten Tonschnitt kann ich dir auch nicht sagen.
Ja.
Und dann kommt jemand auf die Bühne, die ich noch nie gesehen habe und fängt an 10 Minuten zu reden.
Und dankt im Nachhinein irgendwelchen Leuten, die du noch nie gehört hast und ja. Fertig.
Aber das ist eigentlich die falsche Einstellung, weil wenn du wirklich so Interesse an dem Filme-Business an sich hast und auch so an der Technik, die dahinter steckt und so, dann ist das eigentlich der Abend für die Leute, die das wirklich machen, handwerklich. Und nicht nur die Hauptdarsteller, die sowieso das ganze Jahr den Arsch abgewischt bekommen. So.
Ja, ist wirklich so. Genau, weil da kriegen die mal eine Stage. Deswegen finde ich es eigentlich auch, wie du schon sagst, eigentlich schwierig, dass die gefühlt die Hauptdarsteller etc. auch mehr Zeit kriegen, als zum Beispiel jemand, der jetzt Tonschnitt den Oscar gewinnt. Der wird gefühlt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber gefühlt früher abgewirkt.
Ja, mit Sicherheit.
Als die anderen. Und aber auf der anderen Seite, ich meine, das Ding geht jetzt schon 8 Stunden oder so.
Ja.
Dann wären es wahrscheinlich 14. So, das ist halt.
Ja, aber das sollten Problem. Sie lieber an anderen Stellen cutten. Also dann,
okay, ja. Aber ich sag mal so, immerhin bieten sie ja mal die Bühne. Also ne, muss ja, man ja auch mal positiv, ja, klar, ja, man kann jetzt wieder sagen, ja, es ist halt zu wenig im Verhältnis, aber überhaupt mal die Bühne zu bieten, ist ja schon mal eine sehr positive Sache, die ja bei vielen anderen Filmverleihungen fehlt.
Ja.
Ja.
Ja, aber naja.
Ja, sollen wir mal reinstarten? Oder habt ihr noch irgendwelche wichtigen Pros, Kontras?
Nee, ich finde, jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir mal konkret werden. Und ja, wir gehen das jetzt einfach fast alle Kategorien durch. Ne? Ich glaube, Tobi hat es da so 5 Stück ein bisschen rausgenommen von den 24.
Aber nicht, weil die nicht wichtig sind oder so, sondern weil wir da einfach nur komplett random beraten würden.
Das war leider die Sache. Zum Beispiel bester Dokumentarfilm sind Filme nominiert, die keiner von uns, glaube ich, gesehen hat. Das heißt, es wäre auch jetzt unsinnig, da was abzustimmen.
Oder Kurzfilm, ja.
Genau. Und dann gehen wir die von hinten nach vorne quasi durch und ab den quasi Top-10-Kategorien nennen wir auch alle Nominierten. Das heißt, wir nennen jetzt erstmal immer nur unseren Tipp jeweils in der Kategorie. Mhm. Und ab der Top-10 sagen wir aber auch alle Filme, die nominiert waren und nennen dann unseren Tipp mit einer kurzen Begründung.
Und warum machen wir das alles?
Wir machen das, weil wir tatsächlich das auch hier festhalten. Der Tobi hat hier ganz
darauf wollte ich nicht hinaus.
Ganz vorbildlich, doch, ich finde das aber, kann man ruhig mal erwähnen, Tobi. Nämlich so eine Art Stimmzettel hier für uns drei ausgedruckt, wo wir nachher alle immer unsere gewählten Sachen ankreuzen können. Das heißt, wir können nach den Oscars auch auswerten, wer am besten getippt hat sozusagen. Und was kriegt denn derjenige, der von uns da am besten tippt?
Lieber Niklas.
Der kriegt einen Film. Ja, wir haben beschlossen, dass der die besten Oscar-Tipps abgibt, von den anderen beiden die Blu-ray eines Films seiner Wahl aus den Oscar-Nominierungen bekommt. Und deswegen.
Wollen wir auf 2 hochstocken, damit es cooler wird?
Ja, aber dann muss ich meine Tipps nochmal überdenken.
Achso, okay, dann bleiben wir bei einem.
Ja, ich will schon bei einem bleiben.
Na gut.
Und, aber deswegen gebe ich mir jetzt auch richtig Mühe, Leute. Also,
ja, jetzt.
Ah, schauen wir mal, ne?
Die Blu-ray, die hole ich mir ab, ey.
Denkst du?
Ja, die Sache ist halt wirklich, ich glaube halt bei 1, 2 Tipps, dass ich daneben liege, aber es halt gerne nehmen will. Aber wenn es jetzt um eine Blu-ray geht, ne? Das ist egal.
Ja, das
ich bleib mir jetzt treu.
Ist auch wieder so ein klassisches Ding bei Oscar-Predictions. Du hast auf der einen Seite den Film, wo du glaubst, der soll es bekommen. Ja. Auf der anderen Seite kommt dann dieser Faktor rein, aber ich glaube nicht, dass die Academy dem Oscar gibt.
Ja,
und
ja,
dann das und schon, denken, weißt du, nehme ich jetzt meinen oder nehme ich den, wo ich glaube, dass die Academy der am besten gefällt.
Ich bleibe jetzt bei meinen Tipps, ist mir egal.
Und dann gibt es auch teilweise, wo man will, dass die gewinnen und man die einfach nur deshalb nimmt.
Genau. Also ich nehme es jetzt auch eher so als Anlass zu sagen, welchen ich davon am besten finde.
Okay, habe ich sonst irgendwas vergessen vom Ablauf jetzt, wie wir es machen? Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Okay, gut. Dann lass mal durch die ersten 9 relativ flott und schnackig durchgehen.
Genau.
Ich starte einfach mal mit, wir haben Also wie gesagt, ich sag mal ganz kurz, welche Kategorien wir nicht drin haben. Bester animierter Kurzfilm, bester Dokumentarfilm, bester Dokumentar-Kurzfilm. Und tatsächlich haben wir jetzt auch besser einen internationalen Film rausgenommen, weil wir einfach da nichts gesehen haben, bis auf einen. Und wir starten dann mit...
Ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht besser internationaler Dokumentar-Kurzfilm gibt.
Ja, 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 ja. Und dann noch in animiert oder so. Ja. Bester Animationsfilm starten wir. Und ich würde einfach mal sagen... Ich habe nicht viel Ahnung, ich nehme Toy Story, den neuen Toy Story 4. Alles hört auf kein Kommando.
Der Untertitel in Deutschland ist so grauenhaft.
Was nimmst du?
Achso, ich dachte, Nick, das wolltest du noch was dazu sagen, deswegen wusste ich jetzt nicht. Ja, ich habe da tatsächlich, ich bin da auch ein bisschen aufgeschmissen. Also ich nehme jetzt einfach Drachenzähm, leicht gemacht, 3, den ich nicht gesehen habe. Aber ich habe die ersten 2 haben mir als Hausaufgabe angeschaut. Da können wir vielleicht im späteren Podcast nochmal drauf zurückkommen. Und fand die sehr gut und sehr unterhaltsam und deswegen nehme ich einfach den.
Mhm. Ich nehme da tatsächlich, ich habe meinen Körper verloren. Ich habe den euch beiden empfohlen. Ihr habt den wahrscheinlich nicht geguckt, ne?
Nee, noch nicht, nee.
Der ist sehr künstlerisch. Aber ich glaube, Drachenzähm leicht gemacht ist auf jeden Fall auch ein guter Favorit. Aber ich nehme mal, ich habe meinen Körper verloren. Der, okay. Kann ich sehr empfehlen. Das ist auf Netflix für alle, die es ein bisschen künstlerischer mögen.
Marcel. Next Category.
Genau, das wäre beste visuelle Effekte. Und da gehe ich tatsächlich einfach mal mit Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, weil ich den optisch schon ziemlich nice fand.
Tatsächlich schließe ich mich da an, Marcel. Das glaube ich auch, dass der den gewinnen könnte. Weil da so ein, zwei Szenen, wenn es gerade um Effekte geht, der gute alte Blitzbaum.
Der gute Blitzbaum,
ja. Das könnte er tatsächlich holen. Stark Konkurrenz mit Avengers Endgame, aber...
Ich mir auch.
Ich habe keine Ahnung, ob ich da voll falsch mitliege. Ich nehme tatsächlich Der König der Löwen, weil ich das vom Animierten und alles einfach überragend fand. Ich fand das da fast nach...
Ja, das ist auch ein guter Tipp.
Also echt wie fast nach Doku-Style aus, zum Teil.
Hätte auf jeden Fall
krass. Ja, fand ich auch nicht schlecht.
So, jetzt haben wir eine von diesen Kategorien, wo ich eben gesagt habe, dass die oft dazu neigen, dass niemand weiß, was es genau ist. Es ist der beste Tonschnitt.
Ja.
Ich nehme da tatsächlich Le Mans. Also Ford versus Ferrari, weil ich fand, der Ton war da tatsächlich, wenn es gerade um diese Rennsequenzen geht und sowas, doch schon sehr prägnant. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich davon von der Expertise nicht so viel Ahnung habe. Also ich schließe
mich an, dass ich da auch wenig Ahnung habe und nehme einfach relativ, weil ich es irgendwie cool fand vom Sound, Joker.
Ich gehe auch nochmal mit was anderem und zwar gehe ich mit Once Upon a Time in Hollywood. Weil für mich ist Tonschnitt halt das, wie setze ich den Ton im Film ein oder wann setzt der Ton ein, wann cutte ich das. Mhm. Und ich fand bei Once Upon a Time in Hollywood war das richtig gut teilweise, wie Brad Pitt im Auto fährt und dann hast du diese Radiomusik und dann switcht das mit den Szenen und das fand ich ziemlich nice und deswegen nehme ich Once Upon a Time in Hollywood.
Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ich erinnere mich an die Szene sehr genau, ja, das stimmt.
Ja. Ich fand alle Autofahr-Radioszenen richtig geil.
Ja.
Ja. Und da merkt man dann beispielsweise mal Tonschnitt, zum Beispiel, wenn auch die Szene noch nicht läuft, aber das Radio schon läuft oder sowas.
Ja, dann, tatsächlich haben sie damit sehr gut den zeitlichen Ablauf. Du merkst, dass der lange Auto fährt, weil die Lieder sich mehrfach geschnitten sind. Also du weißt, ich meine, dass der verschiedene Lieder hört, wenn er durch die Stadt fährt.
Ja, ja, genau. Ja, wir haben verstanden, was du meinst. Ja,
danke. So, dann, ich bin mit der Nächsten, ne? Mhm. Dann kommt bester Ton, also rein Ton. Habe ich mir gerade erst, mache ich mir Gedanken, ich nehme auch Joker da. Ich nehme einfach bei beiden, ich glaube nicht, dass der beides bekommt, aber ja.
Ich habe tatsächlich bei bester Ton jetzt auch einen anderen Film, nämlich 1917, weil ich da die musikalische Untermalung und auch die ganzen Toneffekte kriegstechnisch, sage ich mal, halt richtig nice fand, dieses Bedrückende und so, deswegen gehe ich mit 1917.
Obwohl dieses musikalische Untermalung
ja, gehört nicht dazu. Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, also das,
aber der Sound,
ja. Genau, auch der ganze Sound an sich.
Zum Beispiel die Schüsse, als er an der Brücke ist.
Und ich habe noch ein gutes Beispiel, weil ich nehme auch 1917, die brennende Kirche. Die hat so krass, das klang so heftig, deswegen nehme ich auch bester Ton. Wobei ich sagen muss, in der Kategorie ist auch Ad Astra nominiert und der wäre eigentlich auch ein Film, wo bester Ton sehr gut passen könnte. Ich habe den leider nicht gesehen.
Das ist der mit Brad Pitt, ne?
Ich dachte tatsächlich auch, aber ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Und dachte mir auch, Ad Astra ist so ein Film, wenn es so um Universum geht, da kann Ton immer was reißen. Ja. aber ich hatte auch keine Referenz, deswegen.
Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel, war es letztes Jahr Aufbruch zum Mond, der
Mit Ryan Gosling, ne?
Mit Ryan Gosling, aber ich glaube, der hat besten Ton abgeräumt.
Ja, aber vielleicht gehen sie dann diesmal mit was anderem.
Ja, genau, das ist jetzt wieder dieses Academy.
Genau, genau.
Ja. Bock drauf, aber ich nehme auch 1917 da waren tatsächlich.
Okay.
Dann bin ich, glaube ich, dran, ne? Mhm. Das muss ich gerade mal selber gucken, weil ich mir das ja schon aufgeschrieben hatte. Bester Schnitt ist die nächste Kategorie. Und da gehe ich tatsächlich mit The Irishman. Mhm. Ja, ich fand, da waren einfach, da wurden teilweise Szenen länger stehen gelassen. Mir hat der Schnitt tatsächlich gut gefallen, weil er mir quasi nicht aufgefallen ist und teilweise Bilder ein bisschen stehen gelassen wurden. Und das mag ich immer gerne. Deswegen habe ich The Irishman genommen.
Mhm. Ja, das ist schwierig.
Und, sorry, und weil es eben auch ein Ding ist, einen 3,5-Stunden-Film gut zu cutten.
Das habe ich auch, ohne Scheiß, als du gerade geredet hast, habe ich auch gedacht, der arme Cutter, ey, das 3,5 Stunden zu machen ist.
Und du musst mal überlegen, wie viel Material der vorher hatte.
Ja.
Will ich gar
nicht. Ja, genau.
Ah ja, ich glaube, von So Once Upon a Time soll eine längere Version rauskommen.
Ah, echt?
Ich glaube, auch eine 3,5- oder 4-Stunden-Version.
Alter Schwede.
Tarantino aus. Finde ich cool.
Ja, das ist halt so eine typische Kategorie, wo es wirklich viel ausmacht, wenn das nur die Fachmänner machen. Weil ich würde nämlich sagen, die Dynamik, die durch den Schnitt bei Ford vs. Ferrari entstanden ist, die fand ich so prägend, dass ich denen das geben würde. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Schnitt in Parasite war auch super. Weil da teilweise so die Szenen so gut kontrastiert wurden durch den Schnitt einfach. Ich habe ja gesagt, ich nehme die, wo ich glaube, dass die besten sind. Deswegen nehme ich, oder dass die Academy den geben wird, deswegen nehme ich tatsächlich auch wieder Ford vs. Ferrari, tatsächlich.
Ich muss mich da tatsächlich Marcel anschließen, weil ich einfach so ein paar Szenen und Schnitte bei Irishman noch im Kopf habe, die ich so richtig cool fand. Also die mir aufgefallen sind, aber jetzt nicht so negativ, dass es mich rausgeworfen hat, sondern einfach so, da, wo ich dachte, geil gemacht. Zum Beispiel einfach diese geile Szene, wo die sich so ein bisschen streiten und dann kommt der nächste Schnitt zu Pistolen und Waffen.
Ja.
Das fand ich
Ach Gott,
einfach,
ja.
Ja, stimmt.
Das fand ich einfach super her.
Das ist ein super Beispiel. Ja. Das ist,
war aber auch nicht der einzige Schnitt, der cool war.
Muss auch sagen, der hätte ihn auf jeden Fall verdient. Also da wäre ich nicht so mal, wenn er den kriegt.
Also, Irishman bei mir. Genau. Jetzt weiß ich nicht, wer
dran ist. Jetzt kommt Niklas, glaube ich.
Okay.
Bestes Make-up. Ja, gut.
Ich finde Marcel.
so eine Kategorie, wo ich leider von den 5 Nominierten 3 nicht gesehen habe. Ich musste einfach mit Joker gehen, weil ich finde, dass, also zum einen, weil ich die 3 von 5 nicht gesehen habe, ich habe nur Joker und 1917 gesehen. Und ich finde, in Joker haben sie es, ist es auch ein bisschen offensichtlich, weil er halt ein fettes Make-up drauf hat. Aber auch gerade diese Szenen in der TV-Show und sowas, wo du quasi den Unterschied zwischen den Menschen in der realen Welt siehst und die Menschen in der TV, also die da in diesem Set sind. Ich gehe mit Joker.
Ja, ich habe leider auch nicht alles, also auch nur Joker und 1917er gesehen. Ich nehme aber einfach, das ist ein bisschen random reingeraten, einfach mal Judy, das ist dieser neue Film über Judy, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt. Irgend so eine Sängerin. Und ja, einfach weil auch die Academy oft, sage ich mal, finde ich, so die Tendenz hat, so Biografien gut zu bewerten.
Ja, das stimmt. Das machen die gerne.
Und gerade wenn es auf richtigen Leuten basiert, also auf realen Leuten, dann kann man immer auch viel richtig machen im Make-up.
Verstehe ich. Ich gehe da mit einem Außenseiter-Tipp, mit einem Film, den ich tatsächlich nicht gesehen habe. Aber wenn ich mich am ersten Teil orientiere, mir denke, dass da viel mit Make-up gearbeitet wird, nämlich Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Und wenn ich da so an den ersten Teil gedacht habe, dachte ich mir, okay, da wurde schon viel mit Hair und Make-up gemacht. Auch, finde ich, gut. Und von daher gehe ich einfach mal mit dem. Weil ich glaube, der hat im Endeffekt das Gleiche, was Joker auch hat. Also der hat eben, Joker hat die Maske, bei Maleficent ist die ja auch extrem geschminkt. Und die haben aber halt auch ansonsten wahrscheinlich die anderen Charaktere auch viel. Also ich glaube, da ist einfach viel Potenzial und hoffe, dass sie es gut gemacht haben.
Ja, kann sein. Dann kommt der beste Filmsong. Da nehme ich tatsächlich Rocketman, also den Song I'm Gonna Love Me Again von Elton John, einfach weil da Taron Egerton den meiner Meinung nach, also meine ich selber, gesungen hat und so und selbst einstudiert hat und alles. Und ich glaube, das ist, ich finde es cool, aber gerade die Academy findet sowas meistens immer cool, ist meine Vermutung.
Kann ich verstehen. Ich habe mir die tatsächlich alle auch nochmal angehört. Weil ich da auch nicht alle kannte.
Vorbereitet.
Ja, und ich gehe mit Stand-Up aus Harriet. Also Harriet, das ist halt ein Film, wo es auch wieder geht um die, ja, ich sag mal, Gleichstellung der Schwarzen, um ne, dieses Aufstehen dagegen angehen. Und hab da reingehört und fand den Song richtig gut und deswegen gehe ich mit Stand-Up aus Harriet.
Okay. Marcel, da hast du auf jeden Fall mehr Arbeit reingesteckt als ich. Ich kenne tatsächlich nur den Song von Rocketman. Aber ich finde, da Rocketman sonst sehr gechust wurde bei den Oscars, glaube ich, also ich finde den, zum einen finde ich den Song gut, zum anderen glaube ich, dass der diesen Oscar bekommen könnte, einfach weil der, weil der Film sonst fast keine Nominierung bekommen hat, tatsächlich. Deswegen gehe ich auch mit Rocketman.
Ist auch tatsächlich ein Punkt, ja.
Bin ich schon wieder dran?
Yes.
Ah ja, okay. Und zwar beste Filmmusik, und da habe ich eben schon gespoilert, gehe ich mit 1917, weil ich die Komposition und die Filmmusik als, ja, Background dieser Kriegsgeschichte einfach richtig nice fand und die mich voll reingezogen hat in den Film. Ist mein Tipp 1917 mit Thomas Newman, den kann man auch mal nennen, weil den kennt man ja.
Ja, den kennt man wirklich. Ist ein Wunder, dass
nicht alle,
Hans Zimmer nicht nominiert ist, ne?
Ja, dachte ich auch. Der ist eigentlich immer mit
der
dabei.
Der macht ja bald, ne, genug wieder, wo er nominiert werden kann.
Also. Ja.
Jo, das ist mein Tipp.
Ja, ich muss sagen, also bei Filmmusik bin ich auch immer jemand, der danach geht, was am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Und ich fand die Filmmusik in Star Wars fand ich nicht so unglaublich prägnant. Mhm. 1917 stimmt. Marriage Story kann ich in der Kategorie gar nicht verstehen, muss ich ehrlich gestehen.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe keine Erinnerung an Filmmusik.
Nee,
ich
ja, auch nicht. Ja, und das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Das sagt schon alles, wenn
ich ja. Ja, ja, sagt schon sehr viel. Ich frage mich gerade, ob Randy Newman und Thomas Newman verwandt sind, das ist egal. tatsächlich denke ich aber gerade an diese Szene in Joker, wo der Joker mit seiner bescheuerten Laufart da durch dieses Tor läuft. Und diese Musik, ja, das glaube ich aus dem Trailer tatsächlich. Ich glaube, im Film ist das anders geschnitten. Es ist schwierig. Puh, ich glaube, ich gehe mit A Little Woman, habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, ich gehe mit 1917 auch.
Das macht es unspektakulär, denn ich gehe definitiv auch mit 1917, weil ich da einfach teilweise die Songs richtig geil fand. Und der Thomas Newman hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Ich habe mir sogar mal bei Spotify nochmal so ein paar reingezogen und war cool. Hat mich auf jeden Fall beeindruckt, ja.
Dann ist es Niklas.
Ich kriege immer die geilsten Kategorien hier. Nach bestes Make-up kommt jetzt bestes Kostümdesign.
Wir haben das schon absichtlich so gemacht.
da würde ich tatsächlich mit The Irishman gehen, weil die es geschafft haben, was gar nicht so einfach ist, die verschiedenen Zeitperioden, die in dem Film kommen, sehr gut durch die Klamotten und so weiter. Also sie schaffen es so darzustellen, dass man nie das Gefühl hat, dass diese Personen aus der Zeit gefallen sind, was sehr viel schwieriger ist, als zum Beispiel so distinktive Kostüme zu erschaffen, wie bei Jojo Rabbit, wo die einfach nur so Hitler-Kostüme angezogen haben. Bei Joker, also ja, ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber bei Joker, das alles sind tatsächlich Kostümfilme, bis auf Once Upon a Time in Hollywood, deswegen nehme ich The Irishman da.
Hast mich fast dazu bekommen, mich auch nochmal dahin umzuentscheiden. Aber ich bleibe dennoch konsequent bei Little Woman, weil es einfach, es ist irgendwie ein Kostümfilm. Ja. Und ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber irgendwie sah es danach aus, als wäre es perfekt dafür gemacht und hätte es einfacher, da was zu bekommen. Aber ich kann das mit Irishman gerade mit diesen Zeiten sehr gut nachvollziehen und das haben die echt beeindruckend gut gemacht. Mhm. Besser als bei The Witcher.
Ja, muss ich zustimmen. Finde ich auch ein gutes Argument. Ich habe auch da das Problem, ich habe Little Women und Jojo Rabbit noch nicht gesehen. Ich fand die Kategorie richtig schwer tatsächlich. Weil ich fand auch bei Once Upon a Time in Hollywood die Kostüme gut. Bei Joker fand ich sie auch sehr passend. Aber ich bin am Ende, ohne ihn gesehen zu haben, gehe ich mit Jojo Rabbit. Weil ich ja, wie gesagt, gehört habe, dass er so ein bisschen abgefahren ist und halt, klar, Nazi-Kostüme, ja, aber die werden bestimmt auch da ein paar Kniffs mit dabei haben. Und deswegen versuche ich es einfach mal. Ich gehe mit Jojo Rabbit.
Oh, finde ich gut. Dann wollten wir ab jetzt kommen die Top 10, wollten wir zumindest ein bisschen intensiver reingehen. Das heißt einfach nur, wir nennen, was alles nominiert ist, ne?
Ja.
Und geben dann unseren Tipp ab. Und zwar kommt als nächstes das beste Szenenbild. Und da ist Irishman, Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite nominiert. Und ich gehe da tatsächlich mit Once Upon a Time in Hollywood, weil ich einfach, ich finde, das war die größte Stärke von dem Film. Einfach dieses Szenenbild, dieses ganze Feeling, die Atmosphäre, die darüber kam. Einfach dieser geile, was war das, 60er, 70er Jahre-Style. Hat, finde ich, super geil funktioniert und würde mich freuen, wenn der den bekommt.
Aber ich muss kurz eine Frage stellen. Cinematografie, ne? Ist das beste Szenenbild oder ist das beste Kamera?
Das
müsste eigentlich beste Kamera sein, ne? Weil,
ja, ich glaube auch.
Sonst wäre Roger Deakins nicht nominiert dafür.
Ja, also wie gesagt, Once Upon a Time in Hollywood bei mir und jetzt aus logistischen Schwierigkeiten wird Niklas sagen, was er nimmt.
Ja.
Beim Szenenbild. Oder wenn du so noch so lange überlegst, jetzt kann
dann das kann halt auch ich, wieder. Genau, ich habe bestes Szenenbild, habe ich auch relativ lange überlegt und dann war ich auch kurz bei dir, Tobi, mit Once Upon a Time in Hollywood, habe mich dann aber entschieden für 1917, weil im Prinzip das, was wir eben schon beim Ton hatten, diese Szenen mit der Kirche und diese ganzen, das sind ja wirklich quasi dieses Levelartige, wo es immer weitergeht und ich fand diese Szenenbilder so dermaßen passend und gut gestaltet, dass ich mit 1917 gehe.
Verständlich, ja.
Marcel, ich verstehe dich komplett dabei. Ich glaube aber, dass 1917 beste Kamera bekommt. Und ich glaube, das beste Szenenbild kriegt Parasite. Weil Parasite ist jetzt nicht unbedingt so diese, hat nicht diese großen Szenen. Also es ist nicht so dieser Kostümfilm oder sowas. Aber die Bilder von Parasite sind so gut konzipiert. Einfach, also die haben auch so unglaublich, ich könnte jetzt noch sagen, wie dieses Haus aufgebaut ist, wo die da sich drin bewegen und so weiter und wie der Garten aussieht. Deswegen gehe ich bei Szenenbild tatsächlich mit Parasite.
Finde ich cool, ist bis jetzt auch noch nicht oft genannt worden, der Film.
Ja.
Dann
bin ich dran, ne? Ja. Genau, die Kategorie 9 ist beste Kamera. Da haben wir unter den Nominierten Der Leuchtturm, 1917, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood und Joker. Und das ist für mich ganz klar 1917, Roger Deakins mit diesem One-Shot quasi, ne, diesem gefakten One-Shot, für mich ganz klar der Favorit und ich glaube, er wird es auch gewinnen.
Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, da bin ich auch bei 1917.
Kurz und knapp kann ich auch nichts anderes sagen. Auch wenn die anderen nicht schlecht sind, keine Frage, aber der war beeindruckend.
So, jetzt haben wir hier bestes Originaldrehbuch. Und da haben wir einmal Marriage Story, Parasite, Knives Out, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich bei Knives Out. Weil, also ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Parasite und Knives Out. Und da kommt wieder so ein bisschen ein Faktor, dass ich glaube, dass Parasite zwar den einen oder anderen Oscar bekommen wird, aber nicht so viele, wie man denkt. Und ich finde, vom Drehbuch her hätte sie das tatsächlich Knives Out verdient. Weil zum Beispiel 1917 ist kein Drehbuchfilm. Once Upon a Time in Hollywood ist halt ein Quentin Tarantino-Film, aber da fand ich, hatte der schon bessere Drehbücher. Parasite hätte es verdient, aber ich glaube, er kriegt den nicht. Und Marriage Story habe ich so, ja, so meine eigene Meinung zu, deswegen sage ich Knives Out.
Ja, auch nachvollziehbar. Also ich verstehe nicht, warum 1917 in der Kategorie ist, ehrlich gesagt. Weil von einem Drehbuch hat es mich jetzt, weiß ich nicht.
Nee.
Sehe ich einfach nicht.
Sehe ich auch so.
Ich sehe da sehe ich tatsächlich jetzt Parasite zum ersten Mal vorne, weil einfach das eine verdammt geile Story auch einfach war.
Ja.
Und einfach so überhaupt nicht zu erwarten und ich fand es geil geschrieben und alles. War cool.
Ich muss mich da Tobi anschließen. Niklas, das ist ja eigentlich auch deine Meinung, nur du glaubst nicht an die Academies.
Ja.
und zwar, weil es das schafft halt in so einem Genre-Mix, weil es wirklich ein kompletter Genre-Mix ist, den so hinzubekommen, dass es einen nicht rauskickt. Und dann dabei noch so sozialkritisch was zu erzählen, in so einer geilen Comedy-Psycho-Horror-Atmosphäre, fand ich einfach richtig, richtig nice, hat mich seit langem mal wieder total überrascht und deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Parasite.
Es wäre sogar ein Skandal, wenn er diesen Oscar nicht bekommen würde. Wenn ich länger darüber nachdenke, also wie gut das Drehbuch von Parasite ist, ist unverschämt.
Ja.
Also vor allem, wenn ich es gerade mit den anderen Filmen nochmal vergleiche, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Knives Out den bekommt, tatsächlich. Leider.
Ist ja auch gut, wenn wir nicht über das gleiche tippen.
Ja.
Dann kommen wir zum besten adaptierten Drehbuch, was kurz und knapp einfach heißt, das basiert schon auf einem Buch oder auf irgendeiner Story oder irgendwas ist da schon vorgearbeitet worden. Und da ist nominiert Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman und die zwei Päpste. Und da habe ich mich noch nicht entschieden und nehme jetzt einfach, weil ich es gut fand, Irishman. Fand ich geil, gerade auch die ganzen einzelnen Storylines mit den Zeitsprüngen und alles. Irgendwie fand ich es cool. Die Gespräche waren der Hammer. Und ja, Albschmerzen bei mir. Kurz und knapp.
Ich werde tatsächlich nochmal umschwenken. Ich hatte eigentlich mir hier vorher Gedanken gemacht und wollte Joker nehmen. Hattest du alle Nominierten gerade genannt? Ja, ne?
Ja.
Wollte Joker nehmen und gehe jetzt aber doch mit Die zwei Päpste tatsächlich. Ja, weil ich es einfach super spannend fand, dass dieses Insider-Wissen so wie, es ist ja eine sehr besondere Situation, dass es zwei Päpste gleichzeitig gibt. Das gibt es ja nur super, super selten. Und ich fand es einfach super cool, wie dann dargestellt wird, wie die quasi ganz verschiedene Positionen vertreten. Und damals so ein bisschen so Insights. Ich weiß halt nicht, wie nah das wirklich an der Realität dran ist, was da gezeigt wurde. Aber ich denke mal schon ein bisschen. Deswegen, ich gehe mit Die zwei Päpste. Ich fand das ein ziemlich cooles Drehbuch und sehr inhaltlich spannend einfach.
Muss ich noch gucken.
Glaube ich, beides berechtigt eure Einnahmen. Ich glaube aber, dass die Academy da einen anderen Weg gehen wird. Und zwar glaube ich, dadurch, dass Greta Gerwig für Little Women nicht in beste Regie nominiert wurde, noch nicht mal. Tatsächlich glaube ich, dass sie diesen Drehbuch-Oscar bekommt. Weil Little Women, ich habe den leider nicht gesehen, aber die Kritiken, die ich bisher gesehen habe, sind so unglaublich überschwänglich. Und auch gerade, was das Drehbuch angeht. Und dieser Film ist halt, sag ich mal, auf der Woke-Welle sehr weit oben. Was,
glaube ich, auch.
Was, wo die Oscars im Moment ja doch sehr bedacht sind.
Niklas tippt zu sehr im Geiste der Academy.
Ja, ich weiß.
Zu wenig, was er selber. Ja, natürlich, natürlich.
Das kann sehr gut sein. Ich weiß. Ja, wenn ich mit die, von den anderen vier habe ich drei gesehen. Wenn ich da das beste adaptierte Drehbuch nehmen würde, ja, wäre auch schwierig. Wahrscheinlich würde ich sogar auch mit den zwei Päpsten gehen. Oder nee, die Irishman war super Drehbuch. Aber ich gehe tatsächlich Little Women, ja.
Okay. Women, genau. Marcel.
So, dann haben wir als nächstes beste Nebendarstellerin. Und da sind nominiert, ja, soll ich da auch die Namen mal vorlesen? Macht, glaube ich, Sinn, ne?
Macht Sinn.
Das sind nominiert Katie Bates aus dem Film Richard Jewell, Laura Dern aus Marriage Story, Margot Robbie, Bombshell, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit und Florence Puck aus Little Women. Und da habe ich das wirklich das Problem, dass ich die Filme so gut wie alle noch nicht gesehen habe, außer Marriage Story. Und deswegen nehme ich Laura Dern mit Marriage Story. Ja, ist ein bisschen schade, weil ich hätte da gerne eine fundiertere Meinung. Aber ich habe sie leider nicht. Und ja, deswegen gehe ich mit dem Einzigen, was ich kenne, und sage Laura Dern.
Das war die Anwältin, ne?
Ja.
Ja, genau.
Boah, da hätte ich so in die Fresse schlagen können.
Die fand ich aber so die war auch gut.
Also ja, das macht
es auch jetzt, gut, ne? Es ist durchaus eine Wahl, hinter der ich stehe.
Ja.
Aber
ja,
ich kann es ja nicht vergleichen mit dem Rest. Das ist das Problem, aber ja.
Ja, das ist auch eine schwierige Kategorie für mich, tatsächlich. Weil ich auch nur einen Film gesehen habe.
Ja.
Ah, das tut mir mal leid, weil Bombshell ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ist der in Deutschland noch nicht rausgekommen? Irgendwie?
Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Also.
Das ist echt, weil Charlize Theron ja auch dafür nominiert ist. Und ein Film, in dem Charlize Theron und Margot Robbie drin ist.
Ach doch, das ist, wo die noch mit Nicole Kidman.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, wo diese drei Frauen sind, die eigentlich fast gleich aussehen auf dem Bild.
Ja, ich kenne das Poster.
Ich glaube, der ist noch nicht raus, das kann es sogar sein.
Ach, schwierig, schwierig. Ich glaube, dass ich mit Little Women gehe.
Nochmal. Ja, ich bin da genauso aufgeschmissen leider und gehe jetzt auch nur auf nach dem, was ich so gehört habe, und nehme da auch Little Women. Also diese gute Florence.
Ja.
Jo.
Niklas.
So, jetzt kommen wir zum besten Nebendarsteller. Da haben wir zum einen Tom Hanks für Der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins für Die zwei Päpste, Al Pacino für The Irishman und Joe Pesci ebenfalls für The Irishman und Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist auch so eine Kopfschmerzkategorie tatsächlich.
Oh, ja. Komplett.
Komplett.
Weil ich finde, Anthony Hopkins hat es für Die zwei Päpste sogar verdient. Der hat das super gemacht. Al Pacino allerdings in The Irishman war fast mein Highlight vom Film. Also ich fand, der hat so einen Spaß gemacht, als der, wie heißt der nochmal?
Jimmy Hoffa.
Genau. Ja.
Der hat richtig Bock gemacht. Joe Pesci war aber auch ultra super. Bin mir da echt unsicher. Tatsächlich finde ich die Nominierung von Brad Pitt ein wenig seltsam. Der war
aber gut. Der hat den Golden Globe gewonnen, ne?
Ich weiß. Okay.
So, Niklas.
Ne?
Jetzt nochmal darauf was.
Ja, und der hat den auch super gespielt. muss man sagen, aber ich, für mich war das trotzdem keine Oscar-Performance von dem.
So möge er wählen.
Ich gehe tatsächlich mit Al Pacino.
Okay. Ich gehe kurz und knapp mit Joe Pesci. Pesci. Aus Irishman. Vielleicht auch einfach, weil es vermutlich so sein letzter Film werden wird und ja, dem vielleicht dann nochmal was hinterherwerfen. Aber ich fand den auch richtig geil. Der hat so einen sympathischen Typen da irgendwie gespielt, aber der eigentlich nicht wirklich sympathisch war. Und hat das Hammer gemacht.
Ja, hätte er auch auf jeden Fall verdient. Auch keine schlechte Wahl, Tommy.
Also ich finde tatsächlich auch, wie ihr jetzt schon gesagt habt, dass die Kategorie echt schwer ist, weil ich es da auch vielen gönnen würde. Und ich gehe tatsächlich mit Anthony Hopkins, weil ich seine Darstellung von Papst Ratzinger halt richtig nice finde. Und das ist halt wieder sowas, was wir eben schon mal hatten. So die Academy mag ja auch Biografien und sowas. Das ist sogar noch sehr zeitaktuell. Papst Ratzinger lebt ja de facto noch. Und ich finde, Anthony Hopkins hat ihn sehr, sehr gut dargestellt. Und deswegen gehe ich mit ihm.
Ist auch ein guter Tipp, weil die ja oft wieder dieses auf realen Personen basierende bevorzugen. Gehen wir weiter zur besten Hauptdarstellerin. Und da haben wir Cynthia Erivo für Harriet, Scarlett Johansson für Marriage Story. Ich weiß nicht, wie spricht man die aus,
Niklas? Saoirse.
Saoirse Ronan für Little Woman, Women. Charlize Theron für Bombshell und Renee Zellweger für Judy. Und da habe ich halt auch nur Marriage Story gesehen und gehe da auch nach Hörensagen auf Judy, also Renee Zellweger, weil ich da gehört habe, dass die ganz geil performt hat.
Kurz und knapp. Ich mach's auch kurz und knapp, weil ich habe auch da das Problem, dass ich einige Filme nicht gesehen habe. Jetzt habe ich mir aber zum Glück ja noch den Soundtrack zu Harriet angeschaut und gehe jetzt mit Cynthia Erivo mit Harriet und hoffe auf die Quote, so mies das ist. Ja. Aber ich gehe damit.
Und ich weiß, wen Niklas wählen will.
Ja, na, also ich glaube, du denkst, ich nehme Saoirse Ronan,
ja.
Weil die, weil ich einfach sehr, sehr hübsch finde. Aber wenn es nach dem Argument geht, würde ich auch Charlize Theron nehmen. Also
ja.
Aber jetzt aus dem schauspielerischen Aspekt her, ich glaube, die Saoirse Ronan ist, die hätte es vielleicht sogar verdient. Aber hat die nicht sogar für Lady Bird?
Ich weiß nicht, ob die dann nur nominiert war, die war auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja, bin da ein bisschen unsicher. Scarlett Johansson war tatsächlich, ja. Scarlett Johansson war tatsächlich in Marriage Story sehr cool.
War die. War auch ein guter Film dafür.
Ich glaube, ich nehme die sogar.
Okay. Dann Marcel.
Bester Hauptdarsteller. Wir nähern uns langsam dem Finale. Top 3. Dritte Kategorie, bester Hauptdarsteller. Nominiert Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver, Marriage Story. Joaquin Phoenix, Joker. Und Jonathan Pryce, die zwei Päpste. Und da gehe ich ganz klar mit Joaquin Phoenix und Joker. Glaube ich, muss ich nicht weiter erläutern. Überragende schauspielerische Leistung. Für mich
aber auch
der klare Sieger.
Ganz gute Konkurrenz.
Natürlich, aber ja. Ich sehe ihn da trotzdem in der Konkurrenz weit vorne. Da musste ich nicht lange überlegen. Das war für mich recht eindeutig.
Ja, schließe ich mich direkt an. Ich bin auch bei Joker.
Und ich mach's kurz und knapp. Ich auch.
So, beste Regie. Da haben wir einmal The Irishman von Martin Scorsese, Joker von Todd Phillips, 1917 von Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino und Parasite von Bong Joon-ho. Verdient hätte es Parasite. Verdient haben es tatsächlich, finde ich, 4 von diesen 5. Ich finde, Quentin Tarantino hat für diesen Film nicht beste Regie verdient, obwohl ich Once Upon a Time trotzdem gut fand. Ich glaube nicht, dass Parasite ihn bekommt. Ich sage, Sam Mendes kriegt den für 1900. Nee. Ich korrigiere mich. Martin Scorsese kriegt den. Nee.
Ja, jetzt.
Ich weiß nicht. Es ist schlimm. Todd Phillips kriegt den nicht, glaube ich nicht. Ich sage Martin Scorsese.
Ich sage, hier wird es Parasite, weil ich Parasite nicht unter bester Film habe und der irgendwas Geiles bekommen muss.
Ich gehe tatsächlich mit Todd Phillips und Joker.
Hm. Okay. Spannend. Drei verschiedene, finde ich gut.
Und da kommen wir zuletzt zu der Hauptkategorie, könnte man sagen, dem besten Film. Und nominiert waren 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Ford vs. Ferrari, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Und hier nehme ich, auch weil ich es irgendwie eigentlich am geilsten fand, einfach 1917, war ein Hammerfilm, haben wir ausführlich drüber gequatscht. Und da ich den nicht bei Regie habe, nehme ich den hier.
Ja, ich gehe das Risiko ein. Ich versuch's. Er hat's verdient und ich hoffe, er wird's bekommen. Ich gehe mit Parasite. Es war für mich der Film des Jahres, obwohl ich 1917 auch überragend gut fand, aber Parasite war für mich der Film. Und deswegen gehe ich einfach mit dem, was ich für richtig halte und hoffe, dass die Academy mir zustimmen wird.
Tatsächlich, Marcel, schließe ich mich dir an. Also, das war der beste Film. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, vielleicht raffen sie sich mal zusammen und machen mal das, was richtig ist. Und deswegen gehe ich da auch mit Parasite.
Bin gespannt, was ihr so getippt habt. Wir haben gerade noch zwei Besucher bekommen. Da würde mich gerade spontan interessieren, was würdet ihr bei bester Film nehmen? Von dem, wie du
gerade gesagt hast? Also wir haben hier den Philipp und den Konstantin noch mit dabei.
Hallo. Bitte mal die erste Seite. Einfach nur mal sehen. Ihr habt wahrscheinlich nicht ganz so viel gesehen, aber...
Genau, das ist eigentlich mein Hauptproblem, dass ich die meisten davon gar nicht kenne.
Ich habe gar keine von dir mal.
Tatsächlich, glaube ich, kenne ich nur Once Upon a Time in Hollywood.
Okay.
Insofern kann ich mich eigentlich nur nach dem, was ihr schon mal gesagt habt, orientieren. Und ich nehme einfach mal The Irishman.
Ja, also, ich habe tatsächlich.
Sehr gut, sehr gut.
Tatsächlich habe ich auch, ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Aber ich weiß, wie die Academy denkt. Ja.
Oh, der Konzessions-Business.
Also ich bin da ganz tief drin.
Der Wirtschaftspsychologe.
Und ich weiß, dass sowas wie Parasite wird es nicht gewinnen.
Okay.
Das ist einfach zu nicht Mainstream ist und nicht zu politisch richtig. Ich glaube nämlich, es wird so alte Herren werden es gewinnen. Deswegen glaube ich, The Irishman ist wirklich der Hauptkandidat, der mir hier einfällt. Kriegsfilme gewinnen eh nichts. Und Politikfilme sind immer cool, deswegen Irishman.
Ich hätte gerne deine fundierte Meinung von Anfang an gehabt.
Ich würde sagen, das ist der Moment, an dem ich kurz das Mikro wieder abnehmen muss. Nach dieser kläglichen Leistung hier.
Das wäre aber interessant gewesen, wenn Konsti tatsächlich nur auf seinem Gefühl, was die Academy tut, ohne irgendeinen Film gesehen zu haben, die Kategorie durchgeht und dann so tippt und dann.
Warum ist da eigentlich nicht die zwei Pips dabei?
Bei bester Film? Ich habe die Liste.
Ist eine gute Frage.
War nicht so gut.
Ist eine gute Frage. Ja, ich fand den auch richtig nice.
Das aber Ding ist, dass man dich gerade im Mikro überhaupt nicht gut hören
kann. Ja, Philipp hat gerade gefragt, warum die zwei Päpste nicht mit bei bester Film sind. Und das ist eine berechtigte Frage, weil der wirklich ein sehr, sehr guter Film war.
Obwohl aber das sind auch neun Filme, die wirklich
nicht schlecht sind. Ja, ist schon richtig. Also wahrscheinlich wäre er auf Platz 10 oder so dann gewesen. Also
gut. So, gut, würde ich sagen, rappen wir
das. Dann, ja, ich würde sagen, ich bin gespannt auf die Auflösung auf jeden Fall.
Bin ich auch.
Wer hier eine Blu-ray bekommt. Ich sehe mich schon mit der Blu-ray in der Hand, muss ich zugeben.
Ich sehe mich leider auch. Also ich gucke sie schon. Allerdings bei Niklas auf dem Fernseher.
Weil er sie bekommt.
Nein. Ich habe sie nur kurz in der Hand.
Gut.
Ja, dann rappen wir das ab und sehen uns demnächst.
Ciao, ciao.
Tschüssi.